ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu allen Abschieden von Thomas Gottschalk.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Gazelle.
Guten Morgen, mein Name ist Gazelle und ich schließe heute meine Tabs zu Pluribus oder Pluribus. Pluribus.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hey, komm erstmal an, mach's dir gemütlich. Die ARD Audiothek ist jetzt dein Hier und Jetzt. Die ARD Audiothek judge dich nicht. Sie nimmt dich mit offenen Armen auf. Genau wie uns. Wir, ja, uns beide, Miguel Robitzky und mich, die wir hier jede Woche gemeinsam unsere offenen Tabs schließen. Und naja, manchmal kommt noch jemand anders in unser Energiefeld und bringt Tabs mit. Und so ist es auch diese Woche wieder. Wir begrüßen ganz herzlich, sogar mit uns heute im selben Raum, Comedienne, Aktivistin, Autorin Gazelle. Herzlich willkommen bei unserem Podcast und herzlich willkommen in Kölle. Wie ist es?
Guten Morgen, ist immer schön hier. Alle sind so nett, alle denken, sie sind witzig und ich finde, das stimmt.
Ja, besonders hier bei uns bei Too Many Tabs. Wir freuen uns total, dass du heute da bist und dann auch noch im selben Raum. Warum, da können wir ja gleich noch ein bisschen genauer drüber reden. Du hast auch mal in Köln gewohnt, ne? Du wohnst jetzt gerade in Berlin, aber früher in Köln auch.
Genau, ich komme von Dortmund, aber war in Sülz auch 4 Jahre lang.
Ah,
das war richtig schön.
Sülz. Und macht Berlin noch Bock?
Möchtest du jetzt schon die Stimmung killen, oder was?
Also Berlin jetzt im Winter, es ist ja besonders schön.
Weißt du, ich sage mal so, ne, ich verdanke Berlin wahnsinnig viel und Berlin ist eine ganz großartige Stadt und sicherlich für viele Bedürfnisse geeignet, aber mein Bedürfnis ist gerade eigentlich mehr so ins Ländliche. Nur noch Tiere, nur noch, man weiß auch nicht, ob das jetzt ist, weil ich bald 40 werde oder so.
Kannst du dir vorstellen, so Bauernhof in Brandenburg?
Ja, genau. Schlimmer noch, auf irgendeiner Insel und nur Tiere retten. Komplett remote.
Oh, okay.
Ja, das ist so der große Wunsch.
Schön. Grade.
Es ist dann so ein Wunsch, der aber dann ganz schnell recht klein wird, wenn man dann merkt, dass da nicht so Essen geliefert wird und so.
Der wird auch klein, wenn du merkst, da ist ein Preisschild dran.
Ja,
so, das so auswandern und so. Ja, und das kann halt Berlin jetzt gerade nicht so bieten. Ne? Aber ansonsten bin ich natürlich total happy. Also ich meine, da ist meine Lieblingskaraoke bei alles. Ich kann mich nicht beschweren.
Wohin würdest du am liebsten auswandern, wenn du jetzt sofort entscheiden könntest?
In Griechenland.
Ja, okay.
So eine griechische Insel. Oliven.
Da wird es wohl auch eine Karaoke-Bar geben.
Ja, oder warte, Süditalien. Ich korrigiere. Moment, ich nehme alles zurück. Süditalien waren wir gerade. Wir waren in so einer 50 Quadratmeter kleinen Bungalow-Ding von privat aus und da war quasi nur Olivenbäume drumherum und es war himmlisch.
Schön.
Der Hund ist da rumgerannt. Keine anderen Stadthunde, mit denen er die ganze Zeit spielen wollte. Keine Katzen, die er jagen konnte. Der hat einfach gechillt. Wir waren
herrlich.
Alle viel gechillter.
Gab es da Netz? Konntest du da
Content
machen?
Es gab Netz, genau.
Ja. Ja.
Aber nicht zu viel.
Okay. Ey, wie oft machst du denn Content? Du bist ja eine richtige Maschine.
Tatsächlich ist es weniger geworden. Früher 2 Videos die Woche.
Mhm.
Ne, ist auch ein richtiger Job halt, ne, das alles aufzunehmen. Aber inzwischen mache ich ein bisschen mehr nach Gefühl, weil ich gemerkt habe, dass ich nur noch Content machen sollte, wenn ich da Lust drauf habe, weil dann fühlt er sich auch besser an.
Ja.
Alles andere ist auch irgendwie Quatsch.
Du gehst jetzt zum ersten Mal auch auf Tour, ne? Auf Stand-Up-Tour nächstes Jahr.
Ja.
Comedy-Perle heißt das. Was wirst du da machen? Ist es einfach, ist es Stand-Up, ne?
Du, ich sag
und
unter
ist
uns,
alles.
Wir wissen noch nicht so ganz, was alles so passiert.
Musical.
Also, das ist bei Caro das ist auch immer so. Ich schreibe immer irgendwas in diese Texte rein und dann, also die man so davor abgeben muss, bevor man dann irgendwie was auf der Bühne veranstaltet.
Genau.
Und dann bucht man sich irgendwelche Theater und überlegt sich dann, was man da genau veranstaltet.
Und dann heißt es halt dann schon Atlantis und dann muss man irgendwie was, da muss man liefern.
Also ich glaube, es wird witzig. Ich möchte schon auch einen Spagat machen, habe ich mir überlegt.
Verstehe.
Es wird auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich liebe ja auch Drag.
Kannst du Spagat?
Ich kann auch einen Spagat. Genau.
Ach toll.
Ich wollte schon immer mal zeigen. So
dafür
aus
lohnt sich schon zu kommen. Stand-up und Spagat.
Mach mal.
Warte.
Oh,
Hammer.
Krass.
Krass.
Crazy.
Ja, danke.
Unglaublich.
Danke. Naja, also ich glaube, sie sind witzig und ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich gehe jetzt nicht auf Tour, weil ich sage so, boah, ich bin jetzt soweit. Ich habe jetzt die Jahre, ich hab Theater gemacht. Ich habe halt, mache seit 5 Jahren Comedy auf TikTok. Es ist schon alles schlüssig. So, aber es ist halt, ich freue mich auf die Challenge.
Das hat mich nämlich jetzt auch interessiert. Warst du so ein Theater-Kid schon in der Schule?
Schon
der?
Immer. Auch im Studium, auch in Berlin war ich in Theatergruppen und so.
Okay.
Also,
okay, das heißt, es kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Weil ich habe nämlich erst eine Tourankündigung gesehen für nächstes Jahr und dann ein Video, wo du sagst, du hast dieses Jahr zum ersten Mal Stand-up richtig gemacht.
Ja.
Und das ist ja schon krass. Also von diesen ersten Erfahrungen, die man sammelt und dann, okay, nächstes Jahr machen wir Deutschland-Tour.
Genau.
Ja.
Ja, also ich bin ja eine Transfrau und Jalou sagt dann immer, unter uns machen wir so Jokes und er sagt immer, das ist der Mann in mir. Diese Confidence musst du halt erstmal haben. Und das ist ja, so ein bisschen sowas. Aber es ist wirklich, also ich sehe das nicht als, ich habe da nicht die Confidence, weil ich denke, das wird großartig, werde ich das rocken. Es wird schon toll, aber es ist vor allen Dingen, wie gesagt, ich mache jetzt schon 5 Jahre lang diesen Content und ich habe einfach Lust auf was Neues. Ich mag gerne live. Ich liebe, schätze das so mit Live-Publikum, da zu interagieren, die Energie und so weiter. Und daher komme ich auch so jahrelang, 8 oder 10 Jahre lang habe ich Theater gespielt, auf Bühnen als Speakerin unterwegs gewesen. Und das ist für mich jetzt schlüssig, da irgendwie wieder hinzugehen mit irgendwas, was irgendwie zu mir gehört. Und trotzdem wird das natürlich auch Botschaften geben.
Mhm.
Es wird auch deep, weiß noch nicht was. Aber
und wie gehst du an den Inhalt ran? Ist es so, ist es eh diese eine große Story oder diese Sachen, die ich eh die ganze Zeit erzählen will, die kommen jetzt eh einfach raus? Oder ist es so, okay, ich mache jetzt Stand-up und ich setze mich jetzt hin und ich erarbeite komplett neues Material und schreibe das?
Ich glaube, so eine Mischung. Also ich gehe meistens so vor, dass ich mir Anekdoten aufschreibe, wo ich denke, da gibt es Potenzial. Und dann baue ich das auf Punchlines aus, sozusagen. Also ich denke, wenn ich dir die Story so erzählen würde, dann ist das okay, so beim Kaffee. Aber auf der Bühne bist du so, die sind so, ne? Aber für Stand-up brauchst du natürlich die Technik noch da drauf, so.
Ja.
Und das mache ich dann sozusagen im Nachhinein. Ja,
Stand-up ist echt so. Also habe ich richtig Respekt vor.
Das ist echt heavy. Ja, wir können ja jetzt vielleicht auch so mal erklären, warum wir hier überhaupt in einem Raum sitzen.
Wie das kam.
Wie das jetzt kam, dass wir nicht zugeschaltet sind, sondern hier tatsächlich hier in unserem kleinen, ehrlicherweise ein bisschen zugerümpelten Büro sind. Hier sind noch überall Atlantis-Tour
Wir mussten gerade über so 3 Korallen klettern.
Ja. Zu den Mikros gekommen sind. Ja. Weil es ist ja so, dass du, liebe Gazelle, uns die Ehre erweist bei Caro und meiner Sketchshow, die wir mit einem Ensemble aus mehreren Leuten veranstalten, dass du da dabei bist als Host. Und zwar heißt es eine Show halt, das machen wir, und ich will auch die Namen mal droppen, die anderen Leute, die dabei sind. Lea Sartoris, Magnus Paul, Susi Bums. Mit Caro und mir auf der Bühne spielen wir da im Köln Comedia Theater hin und wieder Sketche und laden uns dann auch immer Leute von außen ein, die das dann hosten. Und das bist du diesmal. Da freuen wir uns total. Danke dafür.
Ich freue mich total. Man hört ja nur Gutes. Alle erzählen davon, das war so gut. In Berlin spricht man nur gut über euch.
In Berlin reden alle von einer Show halt.
Das glaube ich auch.
Weil das da nicht gibt. Wann kommt ihr nach Berlin?
Ja, das müssen wir mal gucken. Die reden in Berlin bestimmt darüber, weil man da die Handys abkleben muss, wie im Berghain.
Genau.
Ja, das finden die geil.
Das lieben die in Berlin.
Da muss was abgehen. Da müssen wir hin.
Ja. Und jetzt haben wir eben heute nachher noch einen Probentag. Gestern hatten wir auch schon einen. Da haben wir schon auch gesehen, was du dir so ausgedacht hast. Und ich kann nur sagen, Leute, kommt vorbei. Gazelle hat sich Sachen ausgedacht.
Gibt es denn noch Tickets überhaupt? Ich glaube, für den 21. noch ein paar?
Genau, für den 21. gibt es noch Tickets. Ich glaube, die Show am 19. ist bereits ausverkauft, mit noch einer Handvoll bei rausgegangen, eventuell. Ich weiß nicht, was der Stand ist, wenn die Folge erscheint. Aber am 21. im Köln Comedia Theater könnt ihr das alles angucken. Da sind wir alle auf der Bühne.
Du hast gestern schon ja die Probe gesehen, so erster Eindruck.
Also ich fand, das war so ein bisschen wie früher Theater AG Deluxe.
Mhm.
Nur ohne das Deluxe.
Also ich muss sagen, ohne zu lügen, ich habe in Tränen gelacht. Ach, ich habe in Tränen gelacht. Schön. Ich dachte, was sind das für Menschen hier?
Ja.
Was traut ihr euch? Toll, dass ich dabei sein darf.
Ja.
Was sind das für Menschen? So geil. Hammer.
Wir wollen nicht zu viel versprechen und verraten. Ich kann nur erzählen, ich habe mir gestern Abend noch ein goldenes Mikro gekauft. Habe ich mir bestellt. Für eine Nummer brauche ich noch ein goldenes Mikro.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die goldene Nummer-Aktion. Weil ich bin früher weg gestern von der Probe, weil ich hatte noch Chorkonzert.
Ach, wir haben ja nur hier Konzert.
Das erzähle ich auch nur, weil Offenlegung, es ist die erste Podcast-Folge ever, in der ich hungover bin.
Ist das so?
Ich habe gestern nach dem Chor wohl nochmal ein kleines Bierchen getrunken. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr. Und jetzt bin ich hier ein bisschen...
Wie fühlt sich das an?
Rockstar-Leben vom Chorkonzert aus der St. Marienkirche. Ja. Roll ich jetzt hier rein. Ja.
In Bill Kaulitz-Manier.
Es ist willkommen bei Kaulitz Hills diese Woche, ja. Ich bin ein bisschen Hangover.
Oh wow. Ach ja, wir haben aber heute ja auch noch nicht nur Probe und Chorkonzert und Hangover und alles, sondern wir müssen ja auch noch ein paar Tabs schließen. Wollen wir damit mal anfangen?
Ja, das machen wir jetzt. Gazelle, möchtest du direkt starten mit deinen Tabs? Wir sind gespannt.
Genau, voll gerne. Also erstmal muss ich euch sagen, ich bin eigentlich komplett falsch in diesem Podcast, ne, weil ich schließe alle meine Tabs immer sowieso. Ich mache das auch nicht. Wenn ich ins Bett gehe, gehe ich ins Bett. Und ich bin eher so eine Person, die ist anstrengend pedantisch. Ich denke manchmal so, guck mal noch den Link an, geh in meinen Browser und dann habe ich schon geschlossen. Weil ich alles immer schließe direkt.
Scheiße.
2 Stunden vorm Schlafen gehen, Handy aus und solche Sachen, genau.
Krass.
Du brauchst gar keinen Podcast, um die Tabs zu schließen. Okay, muss jeder selber wissen.
Es ist noch viel schlimmer. Ich bin selber von mir manchmal angestrengt, weil dann alle Tabs, ich will dann nochmal was angucken, weißt du, wo ich dachte, ich habe das doch vorhin im Browser geschaut. Dann habe ich den Tab aber schon geschlossen, weil ich so pedantisch bin mit meinen Tabs auch.
Wow.
Richtig krass. Das ist auch anstrengend mit mir selber, ne? Aber so bin ich. Ne?
Aber hast du jetzt heute trotzdem welche mitgebracht?
Genau, aber wo ich tatsächlich komplett hooked war und mir verschiedene YouTube-Videos und alles angeguckt habe, ist Pluribus. Das ist eine Serie auf Apple TV, die gibt es seit seit November.
Apple TV, glaube ich. Pluribus.
Pluribus
heißt sie.
Einigen wir uns auf Pluribus?
Ja, dann sagen wir jetzt hier Pluribus. Pluribus.
Klingt süßer. Pluribus klingt ja so ein bisschen wie ein Charakter von einer Sesamstraße oder sowas.
Ja, oder so ein Kika-Wissensformat.
Ja, stimmt. Und jedenfalls huckt mich das total. Pass auf. Pluribus, stell dir vor, es ist the end of the world. Ein Virus überfällt die Menschheit, aber der Twist ist, statt dass es irgendwie Zombies werden oder so, sind alle glücklich. Alle sind infiziert, werden glücklich, sind happy, sind zufrieden mit sich selbst, außer du. Du bist die einzige unglückliche Person. Darum geht es quasi in Pluribus.
Ja, und ich habe gestern die ersten 2 Folgen gesehen, muss ich dazu sagen, und weiß jetzt gar nicht, komme ich durch diesen Tab hier heute, ohne gespoilert zu werden, oder muss ich mir die Ohren manchmal zuhalten?
Du kommst, glaube ich, weitestgehend ohne aus.
Okay.
Ich glaube, ich verrate nicht zu viel.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt.
Vor allen Dingen nach 1-2 Folgen.
Die ist noch relativ neu, die Serie.
Ich habe auch die erste Folge schon gesehen und ansonsten habe ich mich aber noch schon so ein bisschen eingelesen. Also ich habe mich selber schon ein bisschen gespoilert.
Okay. Die gibt es seit November, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast also schon alles geguckt?
Es gibt gerade 7 Folgen und es werden noch 2 kommen aus der Staffel und anscheinend gibt es noch eine 2. Staffel. Also da ist ich kann sowieso noch nicht das Ende spoilern.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt.
Ja, ich habe aber auch Bock weiter zu gucken. Ich finde es, also es catcht einen total, ne?
Ja, ich bin jetzt nicht so eine Person, die so super filmerfahren ist, aber so die Kamera ist halt auch geil, diese Bilder, aber auch steckt voll viel Ironie in den Schnitten und so weiter. Aber getragen wird das Ganze eigentlich von Main Character Carol Sturker. Die ist so eine richtige Karen, deswegen glaube ich auch Carol, das ist glaube ich auch bewusst, I don't know.
Hallo, okay, ich beziehe das jetzt mal nicht auf mich.
Also diese Carol ist jedenfalls voll die Karen, eine middle-aged, blonde, rich, white lady, die ist total mürrisch, zynisch, selbstkritisch, die ist auch voll, ich finde die auch voll unsympathisch und so, die ist so voll der Anti-Hero.
Ich habe eine dolle Schwäche für so Romantasy. Dieses ganze Universum und sie ist so eine Art Romantasy-Autorin. Sie macht so Matrosen-Romantasy.
Ja, genau. Ja.
Und verachtet das Genre selber
sie,
aber.
Genau, und sie sitzt halt, das ist eine der ersten Szenen, deswegen können wir da auch drüber reden, sie sitzt quasi, sie hat eine Art Lesung und Buchsignierstunde in so einer Bücherei und ihr gegenüber sitzt wirklich eine Gruppe komplett gebannter und faszinierter Fans, die eher an den Lippen hängen und sie rotzt da ihren Matrosenschund runter und ist danach so, also sie hasst im Prinzip selber das Genre und man hat schon so ein kleines Foreshadowing auf den Rest der Serie, nämlich so eine kollektive Happiness, die einem gegenüber sitzt und sie ist so die Einzige, die, sie ist so ein bisschen grumpy und es ist nicht gerade sympathisch, diese Haltung. Ja.
Also am Anfang habe ich nur so gedacht, süß, ne, so ein bisschen so wie früher so das, früher hat man gesagt Emo-Girl, aber keine Ahnung, ich bin auch manchmal so, wenn Leute zu glücklich sind in meinem Umfeld, dann nervt mich das auch, so meistens so, don't be so happy, Jesus Christ. Und so kommt sie mir erst vor und ich dachte, die waren irgendwie sympathisch, weil das sah so aus nach so einem differenzierten Layer oder das Leben ist halt nicht einfach immer nur happy und bunt. Aber halt der Verlauf der Serie, und da will ich jetzt nicht spoilern, also da kannst du nur noch die Augen verdrehen bei dieser Karen, wirklich. Die ist auch so eine, die ist so eine, die sagt so, can I speak to the manager? Nicht in der Serie jetzt, aber so vom Vibe her, literally. Mhm. Und jedenfalls werden halt alle Menschen, die von diesem Virus infiziert sind, die sind erstmal happy, die sind zufrieden, die sind vor allen Dingen aber auch ein kollektives Mind, also the hive mind, sagen die in der Serie.
Sie haben so ein Bewusstsein und die haben quasi alle Erinnerungen der Menschheit jemals, haben die alle.
Richtig.
Alle dieselbe.
Also wenn ich jetzt mit dir spreche, dann sprichst du als alle. Mhm. Du weißt dann, was Miguel denkt und schon immer gedacht hat und fühlt und von allen anderen Menschen
auch. Und ich kann
auch
theoretisch alle Berufe ausführen.
Richtig.
Weil ich habe das Wissen, ich könnte eine Herzoperation machen oder einen Presslufthammer bedienen. Ja, ich weiß einfach alles, was alle wissen.
Richtig.
Es wird dann in der Serie aber auch so ein bisschen zombieartig dargestellt. Mhm. Also die stehen dann erstmal alle so da und sind so erstarrt.
Ja, das stimmt.
Also das ist diese Verwandlung, ne? Ja. Zu diesem Kollektiv. Das ist ja alles auch schon in der ersten Folge, da können genau. wir schon drüber reden. Also es ist, der Virus gelangt auf die Erde und die Leute stecken sich an, indem sie so, sie fangen so an zu zittern und wenn das vorbei ist, dann sind sie Teil von diesem glücklichen Menschheitskollektiv oder manche sterben auch.
Richtig, einige überleben das nicht. Wir wissen auch noch nicht, wieso. Mhm. Und was aber auch vor allen Dingen, was es zu einer Apokalypse macht, ist, dass die zum Beispiel auch extrem friedlich sind. Also wenn du eine Person, so wenn ich jetzt Miguel so aggressiv angehen würde, würdest du das auch spüren und das finden alle ganz schlimm. Deswegen sind alle extrem lieb zueinander. Es sind alles PazifistInnen. Es gibt dann entsprechend keinen Krieg mehr. Es gibt keine Gewalt mehr. Es werden auch keine Tiere getötet. Ich denke so, let's go, veganism finally. So. Und dann auch, aber auch keine Pflanzen. Mhm. Also die essen nur Fallobst. Und was bedeutet das im Endeffekt? Die können jetzt schon voraussehen, wir werden alle in 10 Jahren sterben. Weil die können jetzt noch die Lebensmittel verteilen und so weiter. Mhm. Also die verteilen quasi auch fair die Lebensmittel, die existieren unter diesen 8 Milliarden Menschen. Aber die werden alle in 10 Jahren sterben.
Und die gehen das quasi ein, das Risiko, weil das irgendwie das Beste für die Welt ist.
Richtig.
Mhm. Boah.
Und da kommen wir halt zum Punkt. Also erstens mal ist es halt so ein bisschen so die friedlichste Apokalypse, die ich mir so vorstellen kann. So. Mhm. Alle sind voll happy bis zum Ende. Aber das ist halt auch so ein bisschen so, also ich will jetzt gar nicht so sehr sagen, ob ich jetzt sagen will, ich möchte 10 Jahre in Frieden happy sein und dafür dann sterben. Das möchte ich jetzt mit euch diskutieren. So, ich möchte schon, dass irgendwie die Menschheit
überlebt.
Hätte ich
jetzt auch keine Antwort drauf.
Nee, das ist ein bisschen toll.
Minutenlange Stille hier in diesem Podcast.
Aber du musst dich halt so fragen, ne? Also wenn du jetzt halt die Sachen im Internet recherchierst, dann ist halt so die erste große Theorie, okay, das ist eine Satire auf die KI übernimmt die Welt. Ne? So KI als künstliche Intelligenz, als irgendwie Schwarmintelligenz. Auch vom Menschen gemacht. Dieses Virus ist auch in der Theorie vom Menschen gemacht. Und du denkst dann so, ah ja, aber das ist ja voll schlimm, weil KI kommt jetzt. Und dann zum Beispiel auch hinten im Abspann müsste man darauf achten, da bei den Credits, da steht ganz unten, this show was made by humans. Mhm. Weil der Regisseur, nämlich Vince Gilligan, der glaubt nämlich auch, AI ist scheiße und zerstört die Kreativität und zerstört auch die individuelle Kreativität und so weiter, wo auch natürlich was dran ist, das verstehe ich schon. Und deswegen ist also quasi der Gedanke, dass der Virus eigentlich die Menschheit irgendwie zerstören will. Mhm. So, und dann gehen die halt auf den nächsten Planeten und zerstören da dann wieder, aber ganz
übrigens,
friedlich.
Wo du gerade den Regisseur erwähnt hast, ist derselbe von Breaking Bad. Und es spielt wieder in Albuquerque und man merkt so einen ähnlichen Vibe, ne? Auch so sehr, es ist sehr ausgiebig und es ist sehr langsam erzählt, so von der Macherart. Es ist irgendwie, es ist mal wieder was anderes.
Voll. Ja. Es holt einen auch so ein bisschen so runter, auch gleichzeitig.
Ich finde diesen KI-Gedanken, also nehmen wir an, das ist jetzt eine Metapher für diese Schwarmintelligenz, man kann es auf AI übertragen und Carol, die Hauptfigur, sie ist die Einzige, die nicht mitmachen will. Mhm. Sie will sich dieser Schwarmintelligenz nicht anschließen, sie will ihre Individualität behalten, beziehungsweise sie ist ja auch immun. Und ihre Reaktion ist, dagegen anzukämpfen, dann denke ich mir immer so, dann identifiziert man sich irgendwie damit und denkt so, ja klar, würde ich auch. Ich fände das auch total schlimm. Ich würde da dann auch total irgendwie dagegen sein und versuchen anzukämpfen, solange es geht. Und dann denkt man so, nee, würdest du halt, ich akzeptiere jeden Cookie, ich weiß, dass Meta scheiße ist, ich bin trotzdem auf WhatsApp, ich bin trotzdem auf Insta. Würde man halt nicht, also macht man halt nicht, wenn man
halt
ehrlich zu sich selber ist. Genau. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass einen das zu solchen Fragen dann nochmal bringt. Wie geht man selber irgendwie damit um? Was ist man bereit, quasi an Bequemlichkeit aufzugeben, um die eigene Individualität zu schützen irgendwie?
Richtig. Aber tatsächlich, was ich denn gedacht habe, und damit komme ich so ein bisschen zu meinem Take und komme quasi, gehe so auf diesen Schließprozess meiner Tabs eigentlich hier zu, weil ich dachte so, ich war voll enttäuscht. Weil tatsächlich im Internet viele sagen so, Carol is the hero, even though, also auch wenn sie der Anti-Hero ist, ist sie trotzdem so die Heldin, weil sie sich so dagegen auflehnen und so weiter. Und der Virus, der übernimmt ja die Menschen und das ist ja was Schlechtes, die wollten das ja nicht und so weiter. Und das verstehe ich auch so jetzt, ne? Also, aber ich habe zum Beispiel in letzter Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ob das so, weil ich auf die 40 zugehe oder weil die politische Entwicklung oder wie auch immer, ich habe so voll das Bedürfnis, so mehr so nach Community irgendwie. Mhm. Weil ich merke meinen eigenen Individualismus so doll. Ich glaube, das kam durch Covid auch sehr, weil ich mich da auch so ein bisschen so zurückgenommen habe. Das ist jetzt auch nochmal eine andere, ist auch ein anderer langer Tab, glaube ich nochmal. Aber ich habe so volles Bedürfnis nach Community. Und ich finde diese Idee, dass du halt irgendwie so in einem kollektiven Gedächtnis bist, gerade irgendwie voll schön und voll wholesome. Und darüber spricht niemand im Internet.
Ach so, also, du hast quasi die
ich
andere
eigentlich
Seite.
Ich finde geil. Das will ich sagen. Ich will das.
Ich will ein kollektives Gehirn.
Auf jeden Fall.
Brainwash. Bitte, brainwash.
Please get me out of here. Bitte.
Aber aber ey, alle sehen jetzt natürlich diese große AI-Metapher, diesen AI-Bezug. Aber der Regisseur hat das entwickelt, die Serie, noch bevor KI so big war. Ach, bevor ChatGPT.
Genius.
Naja, also entweder hat es vorausgesehen oder es geht um was anderes. Ja, es geht um Faschismus.
Wir wissen es auch nicht.
Who knows?
Wir wissen, es gibt ja auch verschiedene, also es gibt auch, so, keine Ahnung, Leute schreiben auch, ich will es nicht so viel spoilern, aber man kann im Internet ganz viele wilde Theorien auch noch lesen zu Carol und so weiter. Aber es ist halt so, ne, ich möchte noch mal ganz kurz auf den Gedanken noch mal einmal eingehen, dass zum Beispiel, ne, man weiß halt so, ich weiß es aus dem Buch von Emilia Roark zum Beispiel, da habe ich das gelesen, dass auch in indigenen Völkern zum Beispiel früher, da haben zum Beispiel alle auf die Kinder aufgepasst, ne, also bevor jetzt hier Kolonialisierung kam und so weiter, ne, so. Und da haben alle auf die Kinder aufgepasst. Das heißt, die Väter wussten zum Teil auch nicht, ob sie die Väter waren. War auch egal, weil alle haben auf alle aufgepasst. Gibt auch die Serie Wayward bei Netflix. Da geht zum Beispiel, das ist jetzt auch mein Tab, der ist auch auf, aber da geht es halt, ich mache das nur in aller Kürze, ich schwöre, darum, dass quasi man so das Trauma, was man von Eltern mitbekommt, vermeidet, wenn man quasi nicht nur zwei Eltern hat, sondern in der Community aufwächst.
Es ist eine Art Schwarm.
Richtig, genau. Ja. Das heißt, es ist halt auch was, was irgendwie aus indigenen Völkern kommt zum Teil und da auch gelebt wurde. Mhm. Also klar, will ich jetzt, dass wir in 10 Jahren sterben und so richtig krass vom Virus infiziert werden, so und gegen unseren Willen? No. Aber ich finde, Pluribus wirft nochmal die Frage auf, wie sehr haben wir eigentlich vergessen, wie Community geht? Und wie sehr haben wir eigentlich vergessen, was Community bringen kann? Mhm. Weil ich denke, so was ich da auch rausnehme, ist so, wenn wir alle mehr wissen voneinander, was ja dieses Hive-Mind, diese Schwarmintelligenz bedeutet, dann wissen wir vielleicht auch, dass in uns allen vielleicht, I don't know, Schmerz steckt. Eigentlich wollen wir doch alle irgendwo in Frieden leben. Wir wollen eigentlich alle auch niemanden töten und so. Und ich finde das tatsächlich, finde ich die Carol so doof, weil ich will nicht, dass sie dagegen angeht. So, ich möchte, dass sie auch, ich möchte Carol sein und ich möchte auch darüber geht. Oder auch der Gedanke, es gibt auch mehr Leute, die nicht infiziert sind. Das ist, glaube ich, direkt Folge 2.
Mhm. Das habe ich auch schon gesehen.
Und das sind zum Beispiel Menschen, die auch sagen so, ja, ich habe aber meine Familie, die ist schon quasi infiziert. Ich möchte wieder mit denen sein. Mhm. Ich kann die gar nicht richtig erleben und deswegen möchte ich auch Teil von denen sein. Bei denen steht auch Familie und Community über Individualität.
Diese Menschen, die immun sind sozusagen gegen diesen Virus, der alle zu einem Kollektiv macht, die müssen sich ja irgendwie entscheiden, genau, wie sie damit umgehen. Ja. Und da kann man sich vielleicht schon so ein bisschen überlegen, wie würde man selber damit umgehen. Also du kannst entweder diese absolute Bequemlichkeit nutzen, du musst ja nur mit dem Finger schnipsen in dieser Welt, in dieser Serie und dir wird sofort jeder Wunsch erfüllt. Mhm. Du kannst quasi wie bei Amazon was bestellen bei diesem Kollektiv und es kommt sofort.
Ja.
Oder halt wie Carol, die sagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich mach mein Ding. Da kann man natürlich auch überlegen, wie würde ich quasi in dieser Situation umgehen. Stichwort Bequemlichkeit und so.
Richtig.
Ja, und inwieweit findet man sich einfach mit einer Situation ab?
Ja.
Und funktioniert einfach mit in dieser Welt. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber ich finde auch, Carol hat ja auch ein paar Gründe, warum sie sehr, sehr skeptisch ist, was das angeht. Sie ist queer, sie ist mit einer Frau verheiratet. Sie war als Teenagerin in so einem Umerziehungs-Camp und hat quasi diese Erfahrung gemacht, wo sie zu einem Kollektiv gehören sollte. Sie sollte dazu gebracht werden, sich einzugliedern in die Gesellschaft und so Teil ihrer Identität aufgeben. Das ist so traumatisch für sie, dass sie das nie wieder erleben will. Mhm. Das finde ich auch nochmal, also dieser Queerness-Aspekt, der in der Serie auch noch mitspielt. Das ist wirklich, es ist extrem vielschichtig, Leute.
Total. Ich würde auch, mein letzter Tipp tatsächlich dazu ist auch nur, dass ich da an so TikToks denke, die ich zuletzt gesehen habe, weil es ging in den letzten Jahren auch viel um Konsens und Grenzen setzen. Also super wichtige Themen, ne? Also erstmal, das ist super wichtig, Konsens extrem wichtig, natürlich auch eigene Grenzen kennenlernen wichtig. Aber zum Beispiel, das gehört ja auch so ein bisschen zum Individualismus zu tun, dass du die Grenzen überhaupt setzen musst. Und viele, ich weiß gar nicht, ich nehme mich da auch mit rein, wissen, glaube ich, gar nicht, wie Grenzen setzen richtig geht. Manchmal sagst du auch einfach Nein, dann lernst du eigentlich Nein sagen, aber es ist keine Grenze. Grenze hat was mit Werten zu tun und so. Das ist nochmal eine eigene Podcast-Folge. Aber da merke ich manchmal, wie doll ich mich aber dann mit mir selber immer nur beschäftige. Und dann habe ich letztens TikTok gesehen und dann stand als eine gesagt so, also eure Grenzen sind also total toll, aber wenn eure beste Freundin Geburtstag hat, dann bewegt deinen Arsch dahin.
Das habe ich auch gesehen.
Und ich dachte so,
das habe ich auch gesehen.
Will uns der Algorithmus irgendwas sagen? Haben wir zu viele Geburtstage abgesagt in letzter Zeit?
Und ich dachte literally so, okay, also ne, don't get me wrong, Grenzen sind wichtig, es kann auch deine Gründe haben, zu Hause zu bleiben und so weiter. Das ist gar nicht gemeint. gemeint. Aber ich habe mich selber erwischt, wie ich ganz oft dann gesagt habe, ich bleibe zu Hause, ist
ja,
meine Grenze.
Ja, sie ist so auf, achtet auf euch und macht nur das, was ihr fühlt und wollt. Und dann geh heute Abend nicht dahin. Und dann im nächsten Moment so, Leute, geh halt dahin.
Richtig, weil du brauchst, und das ist nämlich mein letzter Punkt dahingehend, du brauchst diese Community. Und ich habe in letzter Zeit ganz oft dann so ein bisschen mich so überwunden. Und das hat sich komplett ausgezahlt, weil ich richtig gemerkt habe, wie ich so da eingeschlafen bin. Und ich bin jetzt wieder mehr in Community und mit Menschen, die ich mag, unterwegs und so weiter. Und genau, also liebes Alien, wenn du das hörst, infizier mich ruhig. Ich komm.
Okay, krass. Ja, vielen Dank für diese philosophischen Tabs, die du uns mitgebracht hast.
War heute deep.
Ja, wir haben Deep Talk am Morgen. Ja, und Miguel, du bist ja hier im Podcast auch ein gern gesehenes Gesicht, ne?
Ja.
Ich freue mich immer, wenn du auch da bist.
Ich freue mich auch immer, wenn du da bist.
Und du hast
ist ja, oft so.
Oft hast du auch Tabs mit.
Ja.
Ne? Und ist es
das
dann
mag
heute?
Wohl so sein.
Ist es heute wieder einer dieser Tage?
Es wird dich überraschen, aber ja, okay. Ich habe auch ein paar Tabs zu schließen.
Springen wir mal rein bei dir.
Okay, machen wir.
Wird's jetzt auch deep?
Ja, sehr deep. Viel Spaß. Liebe Leute, ich glaube, wir müssen heute mal ganz ausführlich über Thomas Gottschalk sprechen. Er taucht ja immer mal wieder in unseren Tabs auf, auch in den Gesprächen drumherum. Zuletzt nach seiner verwirrten Bambi-Rede, Stichwort Are You Chair, da haben wir über ihn gesprochen, Caro.
Aber er ist schlecht gealtert.
Ja, er ist krank. Das wissen wir jetzt mittlerweile, dass er auf Schmerzmitteln diese Auftritte absolviert hat bei der Bambi-Verleihung, bei der Romy-Verleihung. Aber er ist generell auch eine wiederkehrende Figur, eigentlich schon von Beginn an von Too Many Tabs, der immer mal wieder hier und da auftaucht. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, immer wenn es um eine große deutsche Popkulturgeschichte, einen kleinen Moment geht, den wir hier bei uns im Podcast sezieren, ist Thomas Gottschalk nicht weit. Zum Beispiel beim Presswurst-Eklat haben
Richtig.
Wir ihn dabei gehabt. Bei dem Countdown zum Grand Prix 2001.
Den er fast gecrashed hätte mit eigenem ESC-Song.
Mit What Happened to Rock'n'Roll.
What Happened
oh mein
to
Rock'n'Roll.
Bei den Tabs zu Lana Kaiser. Bei der WM 2006. Bei Bully vs. Pierre Brice. Bei den Bohlen-Büchern. Bei den Garfield-Phones. Bei Schönhuber bei 3 nach 9. Mit der Quarantäne-WG im Corona-Tab. Und letzte Woche erst bei Twipsy und natürlich, als wir sehr ausführlich über Sommerwetten das gesprochen haben, immer ist Thomas Gottschalk am Start, aber er hatte noch nie einen eigenen Tab bei uns und darum dachte ich, holen wir das hier mal nach und besprechen ausführlich über den Mann, der Heidi Klum entdeckt, Garfield synchronisiert und Segmüller gerockt hat. Und was auch viele ja nicht wissen, kleiner Funfact direkt mal zum Einstieg, dass Thomas Gottschalk den allerersten deutschen Rap-Song veröffentlicht hat. Wusstet ihr das?
Ja, den habe ich mal gesehen, diesen Song.
Also mich überrascht jetzt hier gar nichts mehr eigentlich.
Wir gucken mal rein. Gazelle, das muss ich dir zeigen.
Ja, Boomtown Rats, XTC, Devo, Patti Smith, Feelgood, AC/DC, Kiss, Blondie und auf Slits.
Was?
Ich bin der New Wave Man, Knickknack Man, kein Guru, kein Banker, kein Freak.
Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dicht.
So.
Ja. Sicker Burn.
1980, der New Wave Man. Also wir müssen da heute mal darüber sprechen, denn Anlässe gibt es ja genug. Wir haben gerade schon gesagt, es gab jetzt zuletzt diese verwirrenden Auftritte und danach wurde angekündigt, dass Thomas Gottschalk sich verabschieden möchte von dem Samstagabend. Das war, wenn die Folge erscheint, vor 2 Wochen. Es wäre jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen komisch gewesen, wenn dieser verwirrten Auftritte der letzte Eindruck gewesen wäre, den wir so von Thomas Gottschalk bekommen hätten. Und deshalb gab es jetzt nochmal eine letzte Ausgabe mit ihm von der RTL Samstagabendshow, denn sie wissen nicht, was passiert. Auch ein zynischer Titel an der Stelle, aber egal. Die Show läuft seit 2018 auf RTL. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch hat Thomas Gottschalk die ganze Zeit gemacht. Und das war jetzt eben groß angekündigt, das Finale. Thomas Gottschalk verabschiedet sich für immer vom Samstagabend nach mehr als 40 Jahren. Und es war natürlich, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen?
Ich habe das nicht gesehen. Ich habe vorher die Share-Situation gesehen. Ja, und den Abschied habe ich noch nicht gesehen, aber da werde ich ja dann heute ins Boot geholt. Ich habe aber diverse andere Abschiede gesehen.
Also ich habe es gesehen. Es waren natürlich viele Wegbegleiter da und Nachfolger waren dabei. Giovanni Zarella, Jörg Pilawa mit einer hautengen Jeans. Mike Krüger war dabei, der ihm auch noch ein Abschiedsständchen gesungen hat. Eine umgetextete Version von Mein Gott Walter und hat auch dabei den Text vergessen. Wir gucken mal rein.
Wie geht's jetzt weiter? Gute Frage. Das war ich so begeistert von
Thomas.
Von Thomas.
Mein Gott, Thomas.
So, bin ich doof.
Nein!
Mike ist der Nächste, der sich verabschiedet.
Da hat er delivered.
Ja.
Der Mike ist der Nächste, der sich verabschiedet.
Ja. Ja, und dann ist er tatsächlich relativ ohne große Worte mitten in der Sendung verabschiedet worden und ist zu Rocking All Over the World von Status Quo aus dem Studio begleitet worden von seiner zweiten Ehefrau Carina. Ja, das war wahrscheinlich so das Würdigste, was dann RTL noch so eingefallen ist. Trotzdem insgesamt so ein bisschen underwhelming. Der Spiegel hat in der Kritik geschrieben, RTL-Abschied auf Kick-Niveau. Andere Kritiken, wie zum Beispiel bei dwdl.de, die waren ein bisschen milder. Und als ich das aber gesehen habe, da ist mir so aufgefallen, dass das alles so routiniert daherkam, einfach weil es schon so viele Abschiede von Thomas Gottschalk gab. Und zwar so viele, dass man es eigentlich als eigenes Pop-Culture-Phänomen betrachten muss. Alle paar Jahre gibt es einen großen Abschied von Thomas Gottschalk.
Es ist ein eigenes Genre.
Es ist ein eigenes Genre, immer rührselig inszeniert und immer auch mit den ähnlichen Stilmitteln.
Ja, Status Quo haben wir schon das ein oder andere Mal gesehen und ja. Mike Krüger taucht auch gerne auf, wenn Thomas Gottschalk verabschiedet wird, wo er dann im Bagger neulich kam. Das ja, war genau. Ja schon mal.
Oh, wie oft ich den schon zu Rocking All Over the World habe, irgendwie durch eine Showtreppe rauf und rap gehen sehen.
Ich muss sagen, dieser Akustik-Gitarren-Song eben, der, also ich fand den ein bisschen sad irgendwie.
Der war voll sad.
Das war ein richtiger Downer.
Also. Ja. Aber deshalb dachte ich mir, ich verschaffe mal hier bei Too Many Taps einen Überblick, eine detaillierte Chronologie sämtlicher groß gefeierter Abschiede von Thomas Gottschalk, weil es wirklich einfach zu viel war. Man vermischt die auch im Gehirn schon so in etwa, aber es sind tatsächlich unterschiedliche. Irgendwie geht es bei Thomas Gottschalk, seit ich ihn kenne, schon darum, wann der endlich aufhört. Hier die erste Frage aus dem Spiegel-Interview aus dem Jahr 2012.
Was man ja immer wieder von den Lesern dann gelesen hat, ist, warum hört er denn nicht endlich auf? Warum erkennt er denn nicht, dass seine Zeit vorbei ist und so weiter? Kann es sein, also ich sage das nicht, aber könnte es sein, dass dir quasi aus dem Blick geraten ist, wann der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, die Karriere zu beenden?
So, das war eine Frage 2012.
Vor 13 Jahren.
Stopp, aber daran erinnere ich mich, weil witzigerweise, ich meine, damals habe ich natürlich auch anders auf Thomas Gottschalk vielleicht geschaut und es habe auch noch nicht so viel im 2012, genau, war ich noch nicht ganz so viel im Internet. Da habe ich gedacht, das haben die alle gesagt, weil er so einen schrägen Kleidungsstil hat. Weil er immer so verrücktes Kleidung trägt und so. Du bist so ganz aus dem Raster gefallen.
Too flamboyant for Germany.
Wirklich.
Ja.
Thomas Gottschalk ist ja auch irgendwie Camp. Auch
ist
wenn er jetzt
auch.
Straight Camp.
Ich mal. 100%.
Also diese Klamotten muss man wirklich auch sich erstmal trauen in dieser Zeit im deutschen
Finden,
Fernsehen.
Musst du die erstmal finden.
Musst du auch erstmal finden und kaufen. Ja, er war immer Carnaby Street, das weiß man doch. Er hat da immer eingekauft. Naja, jedenfalls, das ist 13 Jahre her.
Und ich liebe, der ist in diesem Interview, er ist so unimpressed. Er ist so,
Hör ich mir jetzt mal an, diese Frage.
Ja. Okay. Aber wäre ich auch, ich meine...
Ist eine Meinung, ich habe eine andere.
Ja, da war auch insgesamt noch so ein bisschen gefasster. Das war noch vor der Trennung mit und auch noch vor dieses Hausbrandes in Malibu bei ihm, da erinnere ich mich auch noch dran. Ein bizarrer Moment in der Karriere von Thomas Gottschalk war auch, nachdem diese Trennung mit Thea bekannt gegeben wurde, dass Otto Waalkes im Fokus einen öffentlichen Brief veröffentlicht hat und meinte, überleg es dir doch nochmal.
Das
fand ich auch. Was war da denn los? Und er hat einen Trauerpfand gezeichnet noch für Tommy und Thea. Naja, es hat nichts gebracht. Sie blieben getrennt. Also ich habe mich jedenfalls gefragt, wann hat das genau angefangen, dass Thomas Gottschalk immer wieder aufgehört hat? Und deswegen bin ich nochmal tief eingestiegen in die Materie zu den Sendungen vor Wetten, dass, also der Sendung Na sowas, das hat er davor moderiert, gab es keine großen Abschiedsmomente zu finden. Also da war das noch nicht der Fall. Meines Erachtens haben die diese großen Abschiede erst mit dem großen Erfolg von Wetten, dass angefangen, dass er angefangen hat zu moderieren 1987 bis 1992 zunächst. Da gab es nämlich den allerersten großen Abschied von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass am 2. Mai 1992. Und das ist 33 Jahre her. Das war der erste Abschied.
Weißt du, warum er damals gesagt hat, er wollte irgendwie nächsten Karrierestep und dann erstmal Wetten, dass sein lassen?
Genau.
Und das waren ja erstmal irgendwie 5 Jahre oder so, die das moderiert hat.
Genau, und auch mit großem Erfolg.
Ja.
Er wollte danach zu RTL, um die erste Late Night in Deutschland anzufangen.
Ja.
Gottschalk Late Night. Und hat deswegen halt 1992 aufgehört mit Wetten, dass. Dachte irgendwie, okay, das hat er jetzt gemacht und gut ist. Und da war auch schon Günther Jauch dabei.
Ja.
Da war auch schon Günther Jauch dabei. Mike Krüger in diesem Fall nicht. Dafür aber Sir Elton John. Und es wurde auch hier zum Abschied ein Lied gesungen. Allerdings leider nicht von Elton John, sondern von allen MitarbeiterInnen von Wetten, dass.
Ja. Also Moment, ganz kurz. Ich muss ganz kurz zwei Dinge loswerden. Also erstens mal, das heißt, als ich Thomas Gottschalk, also Wetten, dass war früher am Fernseher Lagerfeuer. Das so richtig so früher, ne? So, der Fernseher war der Mittelpunkt des Raumes, der Familie. Da haben wir uns Samstagabend hingesetzt, 90er, 2000er. Das heißt aber, als ich Wetten, dass angefangen habe zu schauen, hatte er sich schon einmal verabschiedet.
Ja, richtig.
Also,
ja, wirklich.
Das finde ich richtig heftig.
Ja, er hat sich da schon verabschiedet und auch schon eine große Rede gehalten.
Ich bedanke mich bei den Gästen meiner letzten Wetten, dass Show. Dankeschön. Das war's. Wie gesagt, die Sendung geht weiter. Ich wünsche ihr allen Erfolg dieser Welt. Ich sage das ganz ehrlich. Ich drücke dem Wolfgang die Daumen. Am Anfang habe ich schwer gekämpft. Er wird kämpfen. Aber das ist unser Job. Wir tun es für Sie zu Hause. Wir sehen uns wieder. Und jetzt vorsichtig, die nächste Wetten, dass gibt es am 26. September. Mich gibt es wieder am 28. September, dass Sie mir da nichts durcheinander bringen. In diesem Fall, Dankeschön, auf Wiedersehen, bis irgendwann. Davos.
Bis irgendwann.
Schöne Krawatte.
Jetzt weiß ich wieder.
Ist eh krass.
Wer hat das dann zwischendurch gemacht?
Wolfgang Lippert hat es dann ab 1992 übernommen und Gottschalk ist zu RTL gewechselt, eben für Gottschalk Late Night, eine Sendung, die er gemeinsam mit einem Hund als Co-Moderator gemacht hat, einem Zwergspitz namens Dicker. Und das war tatsächlich die erste Late Night Show in Deutschland überhaupt. Die Sendung hatte es dann allerdings ein bisschen schwer, auch wenn sie aus heutiger Sicht Traumquoten hatte, galt es damals als Flop und die KritikerInnen haben das auch nicht so toll gefunden. Und darum wurde die Sendung nach 3 Jahren wieder eingestellt. Und hier gab es dann eben auch wieder eine große Abschiedsshow mit Helge Schneider und Harald Schmidt diesmal an Thomas Gottschalks Seite. Harald Schmidt, der kurz vor Beginn seiner eigenen Late Night stand in diesem Fall. Und Thomas Gottschalk versucht hier auch eine Abschiedsrede zu halten, aber die beiden anderen crashen die ganze Zeit und veranstalten nur Maniac. Auch ein sehr interessanter Moment.
Ich würde sagen, setz an zu einem Satz.
Ja.
Und dann ein tränenerstücktes, ganz, ganz langsam gesagt, danke.
Das glaubt mir gerade, ehrlich, ja? So würdest du das machen.
Meine Damen und Herren, über all die Jahre, in denen Sie mir wahrscheinlich, oder?
Es war nicht immer einfach.
Es war für Sie nicht immer einfach, in all den Jahren, die Sie mir die Treue gehalten haben, auch wirklich zuzuschauen. Und wenn Sie es trotzdem getan haben, möchte ich an dieser Stelle sagen, die Sendung war gar nicht so schlecht und Sie werden auch sehen, was Sie an mir gehabt haben.
Was ist da denn los?
Das ist der ironische Abschied.
Richtig. Hier ist der Ton jetzt eher so aufgekratzt und cool und ironisch und vielleicht auch so ein bisschen versucht zynisch.
Es ist auch eine Late Night, ne? Es ist eh schon so, es ist Late Night und es sind Late Night Gäste und es sind nach 3 Jahren, das ist jetzt nicht so diese emotionale Schiene, es ist eher so ein bisschen cool. Es ist jetzt nicht die Wetten, dass Familiensendung, wo man als großer Entertainer zurücktritt.
Ja,
irgendwie.
Und er kokettiert damit eigentlich, wie egal ihm das Ganze ist. Helge Schneider und Harald Schmidt, die ihn die ganze Zeit irgendwie so sabotieren, indem sie durch die Kamera laufen. Harald Schmidt legt legt dann so die Hand auf die Schulter von Thomas Gottschalk. Also sie ironisieren das auch die ganze Zeit. Aber Thomas Gottschalk konnte ja da auch eben gelassen sein, denn er ist ja wieder zu Wetten, dass zurückgekehrt.
Boah, aber wissen wir schon, wie das war? War das so, Wolfgang, pass auf, du hast halt ganz toll gemacht, aber der Thomas wird das wieder machen und es wäre schon schön, wenn er wiederkommt.
Ja, tatsächlich beschreibt Thomas Gottschalk das in seiner Biografie Herbstblond, wie das vonstatten ging. Es war wohl so, dass unser Tommy selber die Sendung geguckt hat mit Wolfgang Lippert und sein Paul McCartney war zu Gast. Und Wolfgang Lippert hat wohl dieses Interview mit Paul McCartney nicht so geführt, dass es Thomas Gottschalks Ansprüchen entsprochen hat. Und dann hat er wohl noch in der Sekunde, also Paul McCartney war wohl noch nicht von der Couch verabschiedet, hat er beim ZDF angerufen und gesagt, ich mach's wieder. Und ab dem Punkt war Wolfgang Lippert raus. Also er ist 1994 wieder zurückgekommen. Das erste Comeback von Tommy Gottschalk bei Wetten, dass. Und dann hat er das ja weiter moderiert bis 2011. Aber innerhalb dieser Zeit gab es 2001 die Ankündigung, dass er wieder aufhören möchte mit Wetten, dass. Das wurde allerdings am selben Abend noch als Aprilscherz enttarnt. Das sollte aber hier in dieser Chronologie trotzdem nicht unerwähnt bleiben. Weil er ist die ganze Zeit so am Edgen. Er ist die ganze Zeit so auf, vielleicht höre ich auf. Nee, ich höre doch nicht auf. Jetzt höre ich doch auf. Vielleicht, jetzt komme ich wieder zurück.
Vielleicht höre ich in 100 Jahren.
Vielleicht höre ich in 100 Jahren erst auf. Also so, das wurde die ganze Zeit, schwebte das über diese ganze Ära, Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Und dann kam es ja zu diesem tragischen Unfall von Samuel Koch in der Sendung. Und danach hat Thomas Gottschalk dann zunächst endgültig wieder der Sendung den Rücken gekehrt.
Das ist jetzt der erste Gottschalk-Abschied, an den ich mich aktiv erinnere.
Ja, richtig. Same. Mhm.
Da hat er sich dann auf die Couch gesetzt in der Sendung nach diesem Unfall und Folgendes gesagt.
Ein Event, der 30 Jahre lang in regelmäßigen Abständen zu Ihrem und auch zu meinem Samstagabend gehörte, hat ein solches Ende nicht verdient. Auch will ich nicht mit einem so traurigen Zusammenhang in Ihrem Gedächtnis bleiben. Und habe mich deswegen entschlossen, mich nicht sofort sozusagen im Schock aus dem Staub zu machen, sondern diese Staffel abzuschließen und mich dann mit der Sommersendung in Mallorca schweren Herzens von Wetten, dass zu verabschieden. Irgendwann wäre es ja sowieso passiert und wir werden uns im Herbst nochmal wiedersehen mit einer großen gemeinsamen Rückschau auf 30 Jahre Wetten, dass.
Also es sollte aufhören mit Sommer Wetten, dass und danach aber noch ein paar Jubiläumsausgaben von Wetten, dass und jetzt blickt wirklich keiner mehr durch. Also wann hört er denn jetzt auf? Ist es jetzt Sommer Wetten, dass oder diese Jubiläumsausgaben? Tatsächlich gab es eine große Abschiedsshow bei Sommer Wetten, dass und hier wird jetzt dann auch so der klassische Gottschalk-Abschied, so wie wir ihn heute kennen, zu dem, was er ist. Denn hier ist jetzt das erste Mal Status Quo aufgetreten in der Stierkampf-Arena auf Mallorca.
Für euch und ein bisschen auch für mich. Status Quo. Rockin'
Love all the world.
Rick Parfitt, Francis Rossi und seine Leute. Rockin' all over the world. Dankeschön. Danke, Mallorca.
Rockin' all over the world.
Also ich blick nicht durch, ist es jetzt die Sommerwetten, das, die Abschiedsshow. Danach bin ich noch da und in der Arena.
Wirklich.
Das war schon gebucht halt.
Das ist dann eine Best-of-Show mit Verabschiedung.
Ja.
Also das checkt man ja gar nicht.
Also das war jetzt der Abschied von Sommerwetten, das, der aber ursprünglich angekündigt wurde als Abschied von Wetten, das generell. Aber sie hatten dann halt eben noch ein paar Jubiläumssendungen und diese Jubiläumssendungen waren dann jetzt eben ein regelrechter Abschiedsmarathon. Da wurde nochmal alles aufgefahren. Jetzt wurde in diesen drei Jubiläumssendungen unter anderem ein goldenes Porträt von Thomas Gottschalk gemacht in Sekundenschnelle, was dann später in dieser Gottschalk-Suite im Bayerischen Hof, über die haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, aufgehängt wurde. Da gab es ein Thomas Gottschalk-Zimmer, in dem man auch übernachten konnte und aus dem ist Til Schweiger mal geflüchtet. Zitat, das war das grausamste Zimmer, in dem ich je übernachtet habe. Und dann gab es in einer dieser anderen Jubiläumsausgaben wieder ein Abschiedslied, gesungen von einem Line-Up, das schlackern euch die Ohren, nämlich von Clouseau, Udo Lindenberg, David Garrett an der Geige, Otto Walkes, Harpe Kerkeling, Dirk Bach und Andrea Sawatzki, die ganze Zeit noch so ein Tambourin rasselt.
Andrea Sawatzki?
Ja.
Oh. Du machst dein Ding.
Egal, was die anderen sagen, gib's deinen Weg.
das ist egal. Tony macht dein Ding.
Wie oft er schon Abschiedsständchen bekommen hat, wirklich.
Du hast Michelle Hunziker vergessen auch, die steht da auch noch im Hintergrund. Michelle Hunziker gehört auch dann, ab irgendeinem Zeitpunkt war die immer da.
Genau, die ist glaube ich auch in dieser 2000er-Ära dann dazugekommen und sie hat eben diese ganzen Überraschungen für ihren großen Tommy arrangiert und dann diese ganzen Promis versammelt, die auf der Couch waren, die ihm nochmal singen, Tommy, mach dein Ding.
Ja, und mach dein Ding, egal was die anderen sagen, ist auch ein gutes Foreshadowing auf den...
Was noch kam, den, ja.
Das, was dann noch so kam.
Ja, die ganze Peter Hane Buch, ich lasse mir nichts mehr sagen.
Stichwort früher war alles Bild-TV-Ära.
Ja, genau. Also hier wurden alle Register gezogen. Das Ganze endete dann in der dritten Jubiläumsshow in Friedrichshafen. Und das war dann wirklich das große Finale. Mit einer...
So, Entschuldigung, du sagst jetzt schon 13. Wie oft sagst du das?
Das habe ich nicht gedacht.
Das war wirklich das große Finale.
Ja, das war jetzt...
Miguel, hör auf zu lügen. Wir müssen
das Finale in Friedrichshafen, sage ich mal.
Er hat sich für immer verabschiedet von Friedrichshafen.
mit dieser rührseligen Rede, die für mich eigentlich die Tommy Gottschalk Abschiedsrede ist.
Welcher Tommy Gottschalk Abschiedsrede-Typ bist du?
Das Buzzfeed-Quiz.
Ja.
Wir sind so ein bisschen wie Spuren im Sand. Das Wasser geht drüber und es kommen andere und mit denen werden sie genauso viel Spaß haben und das ist gut so. Unterhaltung muss man nicht ernst nehmen. Ich sage Ihnen, auch ich habe mich nie ernster genommen als das, was ich für Sie präsentiert habe, das waren Seifenblasen. Die sind zerplatzt, aber es waren wunderbare Seifenblasen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und es ist immer noch erst 2011.
Ja, also das ist jetzt aber wirklich eine recht würdevolle Rede, muss ich sagen. Sehr demütig für Thomas Gottschalk-Verhältnisse.
Ich finde, es kommt noch voll rüber. Also auch jetzt in den Snippets, die du gezeigt hast. Auch, ich meine, ich will mir jetzt, glaube ich, diese Sendung gar nicht mehr angucken, jetzt mit dem heutigen Wissen, das ich habe und so weiter. Aber in meiner Erinnerung, der konnte das auch. Der hat mit den Leuten gesprochen aus mit einer Ehrfurcht, mit einem Witz. So, der kannte die auch alle.
Ja, und dann in dieser Mehrzweckhalle, das muss man erstmal bändigen können.
Halle vor so vielen Menschen live und der war, wirkte immer souverän und wenn nicht, dann war das witzig.
Voll.
Genau, und das kommt auch da, finde ich, jetzt nochmal rüber.
Ja, und er hat ja im Prinzip auch den Beruf, den wir jetzt hier heute so ein bisschen machen, auch erfunden. Also ich sag mal so, doofe Klamotten anhaben und Scheiße labern machen wir hier auch. Aber das mit dem Frauenbegrabbeln, das lassen wir dann stattdessen lieber weg. Aber trotzdem fand ich hier diese Rührseligkeit, die kam in diesem Moment mit am besten rüber. Also es war jetzt nicht diese ironische Seite von ihm, die er dabei Gottschalk Late Night gemacht hat. Es war jetzt auch nicht so dieses kurz und knappe, wie er das erste Mal 1992 gemacht hat, wo er das erste Mal einfach so das kurz abgerappt hat, sondern das war jetzt wirklich so ein würdiger,
aufrichtiger Moment.
Und ein goldene Danke Thomas Lichter über dem Publikum. Günther Jauch kommt nochmal rein, der ist immer dabei. Der umarmt ihn. Also es ist insgesamt eine runde Sache. Und dann kam ja danach die Markus Lanz-Ära. Die haben wir schon mal besprochen in einem anderen Tab zu Sommerwetten, das in diesem Sommer. Und Thomas Gottschalk wechselte zur ARD, hat dort ein Vorabendformat gemacht, Gottschalk Live. Und das war ein Ultraflop. Das hat gar nicht funktioniert, weder bei den Kritiken noch bei den Quoten. Und das wurde noch im selben Jahr wieder eingestellt. Und das war ein Abschied, der sogar eine Meldung in der Tagesschau wert war.
Das erste nimmt Gottschalk Live, die Show im Vorabendprogramm vom Sender. Die Intendanten begründeten ihre Entscheidung mit der geringen Publikumsresonanz. Letzter Sendetermin ist der 7. Juni.
Why?
Wie weird ist das in der Tagesschau?
Wow. Also, das finde ich auch so merkwürdig, diese Vorabendshow.
Komplett random.
Naja. Jedenfalls, Thomas Gottschalk kam dann ja doch nochmal zurück zu Wetten, das, wie wir wissen. 2021.
Leute, ich mach's wieder.
Leute, er ist wieder
da. Na gut. Paul McCartney hat angerufen.
Ja. Und das war dann angekündigt als einmalige Sache. Nur noch einmal Wetten, das, große Nostalgieveranstaltung und danach nie wieder die Jubiläumssendung.
Und ich erinnere mich an die Vorfreude. Ich erinnere mich, da war gerade das ZDF-Magazin wieder gestartet und wir waren im Autorenraum alle, oh mein Gott, wie guckt ihr? Gottschalk macht wieder Wetten, das.
Public Viewing in der Kneipe.
Komplett, es war ein Hype, es war auch gerade so Corona, man hatte irgendwie Bock auf dieses Lagerfeuer-Event. Es war irgendwie huge Und man hat sich immer auch gefragt, wie wird das wohl? Und das war dann das erste Mal, wo man ihn so in dieser krassen Ich-darf-nichts-mehr-sagen-Haltung beobachten konnte.
Da ist er rausgekommen, hat sofort einen Gender-Gag gemacht.
Ja.
Und es gab aber keine große Abschiedsrede. Stattdessen wurde da, obwohl es ja als einmalige Sache angekündigt wurde, eher so damit kokettiert, dass man das Format ja eventuell doch wiederbeleben könnte. So als einmalige Sache, einmal im Jahr, nicht so wie früher, einmal im Monat. Aber es war dann nicht so, dass es als Abschied gefeiert wurde, sondern eher als Comeback ohne zunächst erwähnte Fortsetzung. Was es stattdessen dann aber in diesem Jahr dazwischen gab, es gab ja dann noch eine zweite Sendung, zu der komme ich gleich, aber dazwischen gab es im Jahr 2022 nochmal die große Supernasen-Kult-Sendung auf RTL, die wiederum sehr als so eine Art Abschied daherkam. Da wurde auch so ein bisschen der guten alten Zeit hinterher getrauert und diesem Kult, den das Ganze mal hatte. Und auch hier zum großen Finale Mike Krüger und Tommy Gottschalk am Mikro mit. Na, welchem Song? So, da war wieder Rocking All Over the World. Und dann gab es aber doch noch eine zweite Ausgabe, Wetten, das letzten Dezember, mit dann eben dieser Abschiedsrede, die wieder eine ganz neue Schattierung bereithält.
Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum.
Ja.
Steht in der Mehrzweckhalle und sagt, ich darf gar nichts mehr sagen. Ich sage gar nichts mehr.
Niemand gibt mir ein Mikrofon. Nie darf ich was sagen. Ja.
Wirklich. Und das hatte jetzt dann wirklich so eine Bitternis. Und da frage ich mich, was ist in der Zwischenzeit passiert von dieser demütigen Rede, die er da gehalten hat? Ja, wir sind wie Seifenblasen, Spuren im Sand, da geht das Wasser drüber, danach kommen andere. Das ist auch vollkommen okay. Plötzlich zu so einer beleidigten Leberwursthaltung.
Na, vielleicht, also Mike Krüger hat natürlich sein Album Alter weißer Mann gedroppt. Vielleicht hat ihn das radikalisiert.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich finde, das ist so ein bisschen wie, kennt ihr und täglich grüßt das Murmeltier, dieser Bill Murray ja, und so. Mhm. Ne? Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen, so ist halt Thomas Gottschalks Leben und der liebt das. Der möchte immer in diesem Loophole zwischen Status Quo und ich darf nochmal im Mikro was reinsagen, mit Gästen, die ich alle kenne, sagen. Ich finde, das ist einfach richtig geil von dir jetzt gerade aufgearbeitet. Das ist die komplette Erklärung. Der möchte sich einfach nicht verändern. Der möchte nicht, dass sich was entwickelt. Er möchte seinen Status, oder wen hat er jetzt gerade gesagt? Sophia Loren hätte er gerne nochmal auf.
Rod Stewart,
Vicky
Sophia Leandros. Loren.
Meatloaf
und Status Quo. And I like it, I like it. Naja, jedenfalls wirkte das echt so ein bisschen bitter.
War das so, dass dieses eine Revival, auf das wir alle hingefiebert haben, in 21 gab es, und das war die andere. Es gab nur zwei. Das kommt mir irgendwie mehr vor. Ich weiß nämlich auch, dass man auf das zweite hat man sich dann halt schon nicht mehr so gefreut, weil man wusste, das ist der Vibe.
Ja.
Okay, das waren nur zwei. Das heißt, er hatte wieder ein Comeback,
und sofort wieder ein Abschied. Genau.
Okay.
Und eben mit dieser etwas bitteren Abschiedsrede, die ja auch gar nicht so richtig zu seinem Vibe von früher und auch gar nicht zu der Sendung gepasst hat, weil sein ganzes Ding war ja auch immer, dass er eigentlich unpolitisch sein wollte, was er natürlich in Wahrheit auch nie war. Aber so plötzlich da so eine Ansage gegen was darf man noch sagen und so weiter. Das hat, fand ich, ihm irgendwie gar nicht so gut gestanden. Jedenfalls kam dann doch nochmal Mike Krüger rein und hat ihn mit einem Bagger aus dem Studio gefahren.
Er war in
gefahren.
Der Baggerschaufel, ne?
Dann ist Thomas Gottschalk in eine Baggerschaufel, wurde hochgehoben und dann aus dem Studio gefahren. Und das war letzten Dezember und jetzt gab es diesen Dezember eben wieder ein Abschied. Jetzt unter dem Hintergrund mit dieser Krankheit auf RTL. Es hat jetzt sein Ende gefunden, aber auch da gucken wir
der Abschied
noch
vom Samstagabend ist das offizielle Wording.
Ja.
Dann haben wir aber noch sechs andere Abschiedstage, vielleicht, die wir noch feiern können.
Er hat auch auf Instagram schon geschrieben, I'll be back.
Ja,
wir
feiern den Abschied vom Dienstag noch, vielleicht auch den vom Sonntag.
Das ist ganz schwindelig.
Viele, viele Tage noch vor uns. Aber vom Samstagabend ist das Wording jetzt eben und hier hat er sich
erstmal, aber bis bald.
Genau.
Mike, danke schön. Das sieht man nicht oft im deutschen Fernsehen. Ein Mann geht in Rente. Er geht tatsächlich. Wetten, das wir Tommy vermissen. Danke schön. Danke sehr.
Rockin' all over the world.
Ja. Also Thomas Gottschalk, er soll ja seine große Abschiedsshow bekommen. Er hat es sich ja wirklich verdient. Das muss man ja einfach anerkennen. Der Mann hat einen würdevollen großen Abschied verdient. Wenn er dann endgültig ist, meinetwegen auch die größte aller Shows. Aber ihn in so einer laufenden Spieleshow irgendwo in der Hälfte dann zu verabschieden und tschüss und dann geht er hoch und danach spielen die Show noch weiter und zu Ende, finde ich irgendwie ganz weird.
Das fand ich auch einen komischen Vibe. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach anders nicht möglich war wegen der gesundheitlichen Situation.
Ja, wahrscheinlich.
Aber weil danach wurden dann die Spiele gespielt, wo man auch so körperlichen Einsatz beweisen musste und so. Und er hat so davor 2-3 Quizze mitgemacht, wo er auch ehrlicherweise eher daneben gestanden hat und gegrinst hat. Aber ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Kompromiss war. Es kann jetzt nicht diese Romy-Rede und diese Bambi-Rede so das Letzte sein, was man genau von ihm sieht.
Ja, man hätte ihm irgendwas bauen müssen, was vielleicht eine eigene kleine Show ist, die nicht so lang ist, wo er irgendwie gebauchpinselt wird. Das hätte man ja nochmal irgendwie machen können. Aber das war irgendwie so ein weirder Hybrid, der da gefahren wurde.
Aber ich finde gut, dass Mike Krüger und Rocking All Over the World, das zieht sich so durch.
Natürlich.
Ich finde so geil, dass sich das alles so durchzieht.
Rocking
immer die
all
gleichen
over
Elemente.
The world.
Günther Jauch ist immer da, Mike Krüger ist immer da, immer Rocking All Over the World. Und Schilder werden immer hochgehalten. Und dann wird so in den Sonnenuntergang geritten durchs Studio mit viel Nebel und alle machen Standing Ovation. Ja, also das war jetzt der Abschied vom Samstagabend auf RTL. Es hat jetzt zunächst sein Ende gefunden. Er sagt aber natürlich, I'll be back. Und das waren alle Abschiede von Thomas Gottschalk, die ich so finden konnte. Mal einen kleinen Überblick hier
der
bei
Kanon.
Too Many Tabs. Und jetzt hat Thomas Gottschalk auch seinen eigenen Tab bei uns im Feed und das gehört sich ja auch so. Wir sagen ja gute Besserung auf jeden Fall und rocking all over the world.
Rock on, Tommy.
Mir ist ganz schwindelig.
Ja, Miguel, ich bin ganz gerührt. Ich bin ganz für mich rockig jetzt. Mhm. Danke für diese Tabs und dir auch, Gazelle. Vielen, vielen Dank für die Tabs, die du mitgebracht hast. Und allgemein, dass du hier bist heute. Wie schön, dass wir alle zusammen in einem Studio sind.
Ja,
das war richtig schön.
War eine Morning Session.
Voll
das
schön.
Ganz schön. Und starten jetzt auch Offenlegung zusammen jetzt in den Probetag für eine Show halt.
Wir sind schon ein bisschen spät dran. Ich habe zu viel Tommy Gottschalk-Clips gezeigt.
Ja, das ist passiert dir oft, ne? Ja.
Das ist so eine Sache von mir mal so passiert. Ja.
Aber wir verabschieden uns jetzt.
Ja.
Wir verabschieden uns jetzt endgültig.
Endgültig
vom Sonntagmorgen.
Sonntagmorgen. Bis nächste Woche mit Mittwoch sind wir natürlich wieder am Start.
Genau. Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt und Rabbit Holes, in die ihr reingefallen seid, dann schickt uns die doch gerne zu. Zum Beispiel könnt ihr das machen per Mail an toomanytabs@ndr.de. Oder Miguel, wohin noch?
Oder an unsere Socials. Da heißt du @Caro Worps und ich @MiguelR aus A. Und Gazelle, wo kann man dir folgen, wenn man sich eh schon tut?
@Gazelle is her name. Überall auf den Socials.
Folgt Gazelle rein für funny Content. Und ja, wir verabschieden uns. Und wollen wir noch eine Cross-Promo machen?
Ja, können wir machen. Ja. Cross-Promos sind ja ein bisschen wie Seifenblasen oder so Spuren im Sand. Da kommt dann hier die Welle drüber und in der nächsten Woche hat man neue, aber die machen genauso viel Spaß.
Alles klar. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir haben heute einen Tipp für die Too Many Tabs-Fans der ersten Stunde. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Judith Rakers und sie hat jetzt einen eigenen Podcast in der ARD-Audiothek. Wir empfehlen euch den Podcast Barbory und Rakers, nicht Rakers und Di Lorenzo. Wer weiß, was für Marotten Giovanni Di Lorenzo vor so einer Podcast-Aufnahme hätte.
Judith Rakers und Ariana Barbory sprechen dort jeden Freitag über alles, was sie die Woche so erlebt haben. Vom Stadt- und Landleben über Kinder, Tiere und Freundschaften bis hin zu Promi-Partys, Internet-Trends oder den kleinen Alltagsdramen. Persönlich witzig und manchmal auch deep. Barbory und Rakers, was war los gewesen, heißt er. Jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo-Ende. Ja, das war die Cross-Promo und kein Abschied ohne...
And I like it, I like it, I like it, I like it, I la la like it, la la like it.
Here we go, whoa, rockin' all over the world.
Jetzt sind alle wieder wach, die den Podcast zum Einschlafen hören.
Guten Morgen, liebe Leute.
Guten Morgen. Leute, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen. Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.